Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mehr Bewegung, weniger Alkohol und natürlich endlich mal die Steuer erledigen. Haben Sie auch schon an den Feiertagen ein bisschen überlegt, was Sie im nächsten Jahr ganz anders machen wollen? Dann haben wir heute genau den richtigen Roman für Sie. Nele Polaceks Held versucht in kleine Probleme, nämlich zwischen den Jahren noch schnell alles hinzukriegen, was eigentlich das ganze Leben davor nicht geklappt hat. Warum auch das nicht gut gehen kann und die meisten Neujahrsvorsätze statistisch bewiesenermaßen zum Scheitern verurteilt sind. Darüber sprechen wir gleich. Kleine Probleme, so heißt der neue Roman von Nele Polacek. Und darin geht es zwar vordergründig um all die unerledigten Kleinigkeiten, die wir so vor uns herschieben. Der Roman zeigt aber, dass gerade in diesen alltäglichen Schwierigkeiten eigentlich das ganze Drama des gesamten Lebens stecken kann. Ich freue mich, dass Nele Polacek jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Danke, freut mich, hier zu sein.
Ihr Roman, der spielt ja genau in der Zeit, in der wir uns jetzt auch befinden, also zwischen den Jahren. Und da fängt ja schon so der ein oder andere an, über vieles nachzudenken. Und Ihr Erzähler, der steht nicht nur vor so einer mächtigen To-Do-Liste, sondern er schaut eigentlich ja auf eine totale Lebenskrise. Was ist das für ein Typ? Können Sie uns den mal vorstellen?
Lars Cornelius Messerschmidt ist 49 Jahre alt, hat zwei Kinder. Die eine ist 16 und großer Margaret Thatcher-Fan, was zu der Erkenntnis führt, dass man Kinder nicht verstehen muss, sondern nur lieben. Der andere ist 20, der hat eine Frau, also eine Partnerin, Johanna, die wahnsinnig pragmatisch ist, und er ist angehender Schriftsteller mit 49 Jahren, hat eine Stelle aufgegeben und will jetzt irgendwie, will das beste Buch der Welt schreiben und stellt fest, huch, ich bin jetzt 49 und es hat immer noch nicht geklappt und ganz viele Sachen haben auch noch nicht geklappt und irgendwie alles, was ich mir mit 17 mal vorgenommen habe, ist irgendwie noch nicht passiert. Was habe ich eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Achso, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, ich wollte das Kind vom Reiten abholen, habe ich jetzt aber auch nicht. Und sozusagen diese Menge an Dingen, die man getan hat, anstatt oder vor sich hergeschoben hat, anstatt das, was man eigentlich wollte zu werden, das fällt ihm jetzt gerade auf.
Also der ist ja eigentlich so ein richtig leidenschaftlicher Prokrastinierer, so nennt man das ja. Kennen Sie das auch selbst aus eigener Anschauung oder wie haben Sie sich dieses Psychogramm erarbeitet?
Naja, ich glaube, also auf eine Art würde ich denken, wer kennt es nicht? Und dann gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen davon. Und je nachdem, in welchen Lebensbereich es sich geht, gehöre ich schon auch dazu. Also ich habe mir für die Zeit zwischen den Jahren vorgenommen, meine Steuererklärung zu machen, weil ich jetzt doch die ein oder andere Mahnung bekommen habe. Und damit bin ich Lars natürlich sehr nah. Und dann gibt es andere Bereiche, in denen ist er anders als ich. Aber ich glaube, dass man Sachen vor sich herschiebt und sich denkt, ich habe das und das, diese ganzen Kleinkram, die Steuererklärung, das Bett aufbauen, ich habe das alles nicht gemacht und habe aber die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich das machen müsste und deswegen habe ich das ganz Große auch nicht geschafft. Ich glaube, das geht vielleicht vielen so.
Aber an sich ist das Prokrastinieren kann auch ganz positiv sein, habe ich mal gelesen. Also weil viele Prokrastinierer, die fangen dann stattdessen was ganz anderes an. Also Robert Schumann hat statt Jura zu studieren Klavier gespielt und so weiter. Gibt es zahllose Beispiele. Ist das eigentlich auch so ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft, dass man eben gar nicht mehr in Ruhe einfach mal sowas nicht machen mag?
Ja, das weiß ich nicht. Ich finde es immer schwierig mit den Gesellschaftsdiagnosen. Dem Buch stehen Zitate vor und eins davon ist von Seneca. Und wenn man sich die Briefe von Lucilius durchliest, dann stellt man fest, dass Seneca andauernd darüber redet, dass man nicht so viel prokrastinieren sollte. Und das ist vor über 2000 Jahren. Also ich glaube, diese Feststellung, dass man sein Leben verdaddelt, ich glaube, die ist vielleicht universell menschlich. Und das andere, ja, ich glaube, Prokrastinieren ist wahrscheinlich eigentlich auch was Gutes, weil es natürlich so ist, die Welt ist ja nicht, es gibt ja wahrscheinlich keinen Gott, die Welt ist nicht für uns gemacht, das heißt, es gibt gar keinen Grund davon auszugehen, dass ich all die Aufgaben des Lebens auch erledigen kann. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das Leben mir Aufgaben stellt, die nicht in ihrer Gesamtheit von mir zu bearbeiten sind, und dann ist es natürlich gut, wenn ich sage, nee, ich räume jetzt nicht die Wohnung auf, nee, ich beantworte jetzt nicht diese blöde Brief, nee, ich mache das jetzt alles nicht, weil eigentlich gibt es wichtigere Dinge, eigentlich ist es mir jetzt wichtiger, eben ein guter Vater, ein guter Partner zu sein, eine tolle Klaviermusik zu machen, was auch immer, sozusagen. Der Mensch ist ja zu großem geboren und scheitert überall an kleinen Problemen. Und ich glaube, zu sagen, also manchmal, ich als tatsächlich großer Prokrastinator, manchmal denke ich, ja klar, ich habe das jetzt alles prokrastiniert, aber wenn ich das nicht prokrastiniert hätte, also wenn ich die Steuererklärung tatsächlich gemacht hätte, dann wäre dieses Buch nicht entstanden.
Aber der Lars, der kriegt ja auch sein Buch nicht auf die Reihe und er leidet ja so doch stark an sich selbst, hatte ich den Eindruck. Und man leidet dann auch so ein bisschen mit und denkt, Mensch, jetzt mach's doch endlich mal. Also ich dachte so, diese Liste, die er da abarbeiten muss, er macht sich nochmal so eben 13 kleine Probleme zurecht, dass das eigentlich gar nicht darum geht, den Nudelsalat zu machen, sondern er will eigentlich doch ein anderer Mensch werden.
Naja, also ich glaube, ein Problem an diesem Prokrastinieren oder an der Menge an kleinen Problemen ist, dass es ja manchmal so einen Aufgabenstau gibt. Also dass man sagt, ah ja, okay, dann räume ich jetzt die Küche auf. Nee, warte mal, jetzt liegen hier überall diese Briefe. Dann hefte ich jetzt erstmal die Briefe ab. Ach so, nee, ich habe ja die Unterlagen beim Steuerberater. Dann rufe ich jetzt erstmal den, also dass sozusagen das eine immer das andere ausschließt und sozusagen es eigentlich gar keine Trennung gibt zwischen den kleinen Problemen und den großen Problemen, sondern alles irgendwie zu viel ist und ineinander übergeht und dass man in dieser permanenten, dem Gefühl von dieser Überforderung ist. Und da befindet sich Lars und das befindet er sich schon recht lange und das und hat daraus das Gefühl, okay, er möchte es ganz, ganz anders nochmal machen. Aber ich glaube auch, dass es ja vielleicht Momente gibt im Leben, wo man denkt, oh, wollte ich dieses Leben eigentlich so wirklich? Ist das das, was ich mir vorgestellt habe? Und dass man irgendwie dann doch nach dem Meer strebt. Und ich glaube, bei Lars ist es nochmal speziell so, dass er sowieso, also ich meine, er ist ja auch ein großer Liebender, ein großer Romantiker, sowas Don Quixote-haftes, dass er irgendwie, also Oscar Wilde sagt, dass wir leben alle in der Gosse, aber manche von uns schauen nach den Sternen und Lars ist jemand, der wahnsinnig doll nach den Sternen schaut. Und das Problem, das ist toll und das Problem ist nur, dass eben, wenn man zu viel in die Sterne schaut, dann kümmert man sich nicht um die Gosse und dann sieht die Gosse aus wie Hund und dann sagen die, die um einen herum in der Gosse sitzen, sag mal, kannst du mal mit uns die Gosse aufräumen und werden dann sehr ungeduldig und das ist ja auch noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist für die Angehörigen ja auch eher schwierig. Also er hat ja irgendwie scheinbar eine ganz nette Frau, Johanna, die ist Naturwissenschaftlerin und wirkt sehr pragmatisch, so wie sie beschreiben. Aber die hat ja ganz schön die Nase voll. Das ist ja eben, wie gesagt, fürs Umfeld nicht so einfach, oder? Konnten sie sich gut in die Reihen versetzen, dass die denkt, okay, mir reicht's jetzt mal, macht aber dann Mist mal alleine.
Also ich habe ja 2 Jahre mit diesen Figuren gelebt und ich kann mich natürlich in jede Figur reinversetzen, auch in die Tochter, die von ihrem Vater genervt ist. Und so. Ich glaube, es ist ja immer so ein Aushandelsprozess. Also Johanna hatte ja auch irgendwann mal große Träume. Also die haben sich ganz jung kennengelernt und dachten beide, er dachte, er schreibt das beste Buch der Welt. Sie dachte, sie revolutioniert die Mathematik und die Philosophie. Und dann ist sie schwanger geworden und hat gesagt, okay, dann werde ich jetzt Lehrer. Das war auch nicht das, was sie wollte. Und dass man sozusagen, dass sich dann eine Dynamik, also der eine wird dann pragmatischer und weil der eine dann so pragmatisch ist, muss der andere ja nicht mehr so pragmatisch sein. Und dass sich dann sozusagen immer eine größere Kluft ergibt.
Alle sind so in ihren Rollen dann auch gefangen, ne?
Ja, ich glaube, so ist es in Beziehungen ja oft. Und dann stellt man fest, irgendwie die großen Liebesgeschichten behaupten ja, dass die große Liebe scheitert an den Häusern Montague und Capulet und dass Romeo und Julia immer glücklich gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und ich glaube, im wirklichen Leben stellen wir fest, ach so, es liegt gar nicht an den Häusern Montague und Capulet, sondern es liegt daran, dass der eine einmal zu oft die Spülmaschine ausgeräumt hat und jetzt einfach keinen Bock mehr hat.
Und wir können uns ja scheinbar auch viel weniger verändern, als uns die ganze Ratgeberliteratur weismachen will, denn es gibt so Studien, habe ich mal gelesen, dass die ganzen Neujahrsvorsätze spätestens Ende Januar eigentlich schon wieder passé sind. Ist das auch so ein bisschen was Sie beobachtet haben?
Nee, es ist für mich eine große Fragestellung, ob man sich ändern kann. Also ich möchte mich ganz oft ändern. Also und ich bin jemand, der zwischen den Jahren sein Leben umkrempeln will und der vor Geburtstagen und also dass ich diese Daten habe, die mir sagen, du musst dein Leben ändern. Ich glaube, es gibt ganz viel Forschung, die sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein übergewichtiger Mensch abnimmt, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Raucher aufhört zu rauchen, ist sehr gering. Und gleichzeitig finde ich es aber wahnsinnig heroisch, wenn, also ich kann sagen, ja, okay, jetzt habe ich aber das Rauchen praktisch aufgegeben seit ein paar Wochen. Und ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel, der hat meine Kindheit durchgeraucht und dann hat er irgendwann 8 Jahre nicht geraucht. Und in Wahrheit ist es ja für eine Lunge ganz gut, wenn man es 8 Jahre lang schafft. Also ich glaube, vielleicht sollte man weniger selbst das mehr, also zu sagen, ja, ich versuche es jetzt, ich habe jetzt diese Neujahrsvorsätze, ich weiß, dass ich schon 20 Mal dran gescheitert bin und ich versuche es ein 21. Mal. Ich finde das, ob es funktioniert oder nicht, es ist auf jeden Fall irgendwie groß und menschlich und ehrenswert und ich finde, man sollte sich darüber nicht lustig machen, sondern sagen, Vielleicht schaffst du es dieses Mal.
Aber stimmen Sie mir zu, dass der Roman im Kern eigentlich ein Buch, ein sehr philosophisches und humorvolles Buch übers Scheitern ist?
Ich glaube, das Leben ist philosophisch humorvoll übers Scheitern. Also ich glaube, ja, ist es. Aber das ist, glaube ich, vielleicht auch, wie das Leben und die menschliche Existenz so ist.
Ich habe auch dran gedacht, Sie haben ja in Oxford und Cambridge studiert und darüber auch ein Buch geschrieben, Oxbridge. Da dachte ich, sind das nicht zum Beispiel auch Orte, wo Scheitern wie so ein Damoklesschwert über vielen hängt, die da arbeiten, studieren, versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein?
Ich glaube, es ist ein interessanter Ort, weil man ja die ganze Zeit strebt, also sozusagen versucht, also und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern wirklich zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne, da sind Leute, die denken, ich möchte die Mathematik revolutionieren, ich möchte gerne die beste Doktorarbeit der Welt schreiben. Das gehört dazu, dass du denkst, das, was du machst, ist das ist sozusagen absolute Weltklasse. Und die ganze Zeit damit lebst zu denken, oder es ist es nicht, oder ich tue nur so, oder es klappt nicht richtig. Und ich finde diese Binarität zwischen irgendwie, was sozusagen, schaffst du was ganz Großes, und auf der anderen Seite natürlich habe ich viele Kommilitonen, die jetzt eben kellnern. Also das ist nicht ein Garantor, sondern es ist sozusagen ständiges Streben, immer mit der Gefahr des Scheiterns verbunden. Aber auch das ist, glaube ich, vielleicht nur eine stärkere Form von dem, was man sowieso jeden Tag im Leben erlebt.
Und was wir irgendwie so ein bisschen verlernt haben, dass man eben auch dieses Dazwischen, dass es eben nicht immer der eindeutig erfolgreiche Weg oder der völlig gescheiterte, sondern Leben ist ja meistens eben sowas Ungelöstes, und ich finde, das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Da hatte ich ihren Roman auf wohltuende Weise in diesem Dazwischen erlebt.
Naja, weil es ja im Endeffekt, also wir können das jetzt alles schaffen, aber am Ende sozusagen, man kann ganz viele kleine Probleme lösen, man kann die Steuererklärung rechtzeitig abgeben, man kann die Wohnung aufräumen, man kann das alles schaffen, und am Ende wird man sterben. Das ist sozusagen das Resultat von das Ganze ist, dass man sterben wird, wahrscheinlich der Partner vielleicht vor einem stirbt, dass man am Ende vielleicht alleine, also das ist sozusagen für den, es gibt keine Garantie, also anders, der Endsieg ist sogar ausgeschlossen. Es ist sogar ausgeschlossen, dass man am Ende wirklich, wirklich erfolgreich war, außer man ist irgendwie gläubiger Katholik oder sozusagen weiß, dass am Ende die Erlösung kommt. Aber für uns Durchschnittsatheisten, wir geben uns ganz viel Mühe und wir schaffen ganz viel und am Ende scheitern wir. Und ich glaube, dass man das anerkennen muss, dass sozusagen bei aller Bemühung, ich glaube, es gibt diese amerikanischen Glauben, dass man mit ganz viel Grit und Muskelkraft und Training und mit um 5 Uhr morgens aufstehen, und dass man dann als, nee, altern wirst du sowieso, ganz viele Verfallsprozesse passieren, während du dir allergrößte Mühe gibst, sie aufzuhalten. Und ich glaube, dass diese Ambivalenz auszuhalten, ist wahrscheinlich eine der großen Aufgaben, die wir so haben.
Und was dann übrig bleibt von uns, sind Listen, die wir geführt haben. Das hat mir auch gut gefallen. Ich finde, es ist ja fast eine eigene literarische Form. Wir fangen mit Listen an, die ersten Einkaufszettel zu schreiben. Und wenn wir älter werden, muss man sich alles aufschreiben, weil man alles vergisst. Das scheint Ihnen auch zu gefallen. Sind Sie auch eine Listenführerin?
Ich bin wie Lars eigentlich kein Listenführer, sondern ein großer Verpeiler, der manchmal sagt, okay, jetzt schreibst du dir einmal auf, mach einmal die Liste. Und ich finde es sowieso interessant, dass man eigentlich das eigene Gedächtnis, also ich zumindest, permanent überschätzt. Also wie oft im Leben ich denke, ah, das muss mir ja nicht aufschreiben. Und dann 3 Stunden später denke, oh, das hätte ich mir jetzt wohl aufschreiben müssen. Und vielleicht ist eine der ist es gar nicht so, dass man im Alter so viel mehr vergisst. Man hat nur die Demut gelernt, zu verstehen, dass das eigene Gedächtnis und das eigene Hirn sowieso viel schlechter ist, als man das denkt.
Und das ist doch ein ganz schöner Vorsatz fürs neue Jahr, oder? Dass wir uns mal vornehmen, uns das auch zu erlauben. Oder ein bisschen gnädiger sein mit uns.
Gnädiger sein ist, glaube ich, sehr wichtig.
Schön. Danke, Nele Polacek, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
War mir eine Freude. Dankeschön.
Und der Roman Kleine Probleme ist beim Galliani Verlag erschienen. Er hat 201 Seite und das Buch kostet 23 Euro. Zum 40. Mal wird er verliehen, der Deutsche Krimi-Preis, der Autorinnen und Autoren auszeichnet, die das Genre nicht nur spannungsmäßig auf die Spitze treiben, sondern auch literarisch und die damit dem Krimi eigenwillige neue Impulse geben. Auf den Autor, der in der Kategorie National diesmal den Hauptpreis bekommt, trifft all das zu. Andreas Pflüger, der seinen neuen Roman Wie Sterben geht, vor einigen Wochen bei uns in der Lesart so vorgestellt hat.
Auf der Klinikerbrücke kommt es im November 1980 zu einem spektakulären Agentenaustausch. Der in den USA inhaftierte Sohn eines Politbüromitglieds wird gegen einen Spion des Bundesnachrichtendienstes ausgetauscht, der in Moskau in Haft war. Rem Kukura ist sein Name. Bei diesem Austausch ist eine junge Agentin des Bundesnachrichtendienstes dabei. Sie muss Kukura identifizieren und es geht grauenhaft schief. Die Klinikerbrücke wird in die Luft gesprengt.
Andreas Pflüger war das über seinen neuen Roman Wie Sterben geht und in diesem Jahr wird er dafür mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet. Erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag, wo auch der Gewinner international herausgekommen ist, James Kestrel mit 5 Winter, der auch unsere Jahreskrimi-Bestenliste anführt. Auf Platz 2 und 3 für den Deutschen Krimi-Preis stehen übrigens bei den deutschen Kriminalromanen Monika Geier mit Antonius Feuer auf Platz 2 und Kim Coplin mit Die Guten und die Toten.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Joan Didion war ja eine echte Meisterin des Essays, in denen sie mit den Mythen der amerikanischen Gesellschaft aufgeräumt hat. Der Band Das Weiße Album aus dem Jahr 1979 ist so legendär wie ihr sehr viel später erschienenes Buch Das Jahr magischen Denkens, in dem sie um ihren Mann trauert. Im Dezember vor 2 Jahren starb Joan Didion und jetzt ist einer ihrer Romane in einer neuen Übersetzung von Antje Ravik-Strubel erschienen, Wie die Vögel unter dem Himmel. Wolfgang Schneider hat dieses Buch gelesen. Herr Schneider, wovon erzählt Joan Didion in diesem Roman aus dem Jahr 1977?
Ja, von 2 eher gut situierten nordamerikanischen Frauen. Die eine ist die Ich-Erzählerin Grace Strasser-Mendana, studierte Anthropologin und sie hat ihre Menschenkenntnis zudem noch sehr erweitert, indem sie eingeheiratet hat in eine der 3 reichsten Familien, die das fiktive mittelamerikanische Land Boca Grande im Vorhof der USA dominieren. Mit diesem Boca Grande bietet Didion ein groteskes Potpourri von Bananenrepublik-Motiven, also Ausbeutung, Korruption, politische Intrigen und Rivalitäten, Revolutionen und Militärputsche. Von all dem erzählt Grace nun also beiläufig eher und in sarkastischem Ton. Und vor allem erzählt sie noch von einer anderen Nordamerikaner, wie es etwas spöttisch heißt. Und das ist die eigentliche Hauptfigur, nämlich die Kalifornierin Charlotte Douglas. Die hat es ebenfalls nach Boca Grande verschlagen. Und sie ist dort auf der Suche nach ihrer Tochter Marion, einer Studentin, die sich linken Terroristen angeschlossen und an einer spektakulären Flugzeugentführung beteiligt hat. Seitdem sieht Charlotte die Tochter nur noch auf Fahndungsplakaten.
Jetzt habe ich es ja schon gesagt, dass Didion ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie so die Seele Amerikas erkundet hat in ihren Essays. Wie ist das in diesem Roman? Ist da diese Hauptfigur, die sie gerade genannt hat, Charlotte Douglas, ist die auch so eine Art Sonde, die da den Stand des amerikanischen Traums misst?
Ja, also in diesem Roman, der eben die Zeitstimmung nach 68 und dem Vietnam-Debakel einfängt, da kann man dem amerikanischen Traum beim Zerfallen regelrecht zusehen. Diese Charlotte ist die wandelnde Desorientierung. Spöttisch werden die Privilegien und fragmentierten Werte ihrer Herkunft aus der weißen Oberschicht beschrieben. Dann gibt es 2 Männer, von denen sie sich getrennt hat, zwischen denen sie aber immer noch so hin und her gerissen ist. Das ist zum einen der international erfolgreiche Anwalt und nebenbei auch Waffen Schieber Leonard, zum anderen der verkrachte Intellektuelle und Alkoholiker Warren, der ist der Vater der Tochter. Und die Dialoge zwischen diesen Hauptfiguren, ja, die wirken eben so zerfahren wie der Bewusstseinszustand dieser Figuren. Es ist so manchmal, als wäre der Sinn aus der Welt rausgesogen. Dazu dann eben noch das Desaster mit der in den Terror abgedrifteten Tochter. Eine der stärksten Szenen schildert, wie Charlotte dabei zusieht, wie die FBI-Beamten das Kinderzimmer der Tochter untersuchen. Naja, und am Ende versucht eben Charlotte auch diesen Neuanfang in Boca Grande, wo sie die Tochter vermutet und wo sie sich mit der Erzählerin Grace dann anfreundet.
Was hat die eigentlich für eine Funktion? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, warum Didion da so eine zusätzliche Erzählerfigur noch drin hat.
Naja, die gibt diesem Roman eben die Perspektive und zwar so eine merkwürdige Mischung aus vertrauter Nähe und so einer ironisierenden Distanz. Also Grace kennt sowohl die Verhältnisse in Kalifornien wie auch eben sehr genau diese korrupte Welt von Boca Grande. Sie ist das Medium und das sorgt für so eine reizvolle Brechung. Sie ist ja Anthropologin und blickt sozusagen auf Charlotte wie so eine Menschenforscherin und so schildert sie dann eben auch deren Versuche nach den Jahren der Dinnerpartys, sich dann mal gesellschaftlich nützlich zu machen in Boca Grande, indem sie eben Impf- und Aufklärungskampagnen mitmacht. Im Kontext erscheint dieses humane Engagement Charlottes allerdings doch ziemlich farcenhaft, auch eben so der Moralismus einer wohlhabenden Nordamerikaner, für die kein gutes Ende im Roman vorgesehen ist.
Und die Tochter, die da so in die Radikalität abdriftet, das ist ja eigentlich ziemlich aktuell so als Thema Radikalität, Terror. Wie beschreibt sie die?
Tja, also wenn man jetzt an die US-Elite-Unis guckt, wenn man da aktuell sieht, wie sich 20-Jährige im Zeichen des Postkolonialismus dann für Hamas-Terror begeistern, also da kommt einem dieser Fall gerade zu beklemmend aktuell vor. Als reale Vorlage hatte Didion damals den Fall von Patty Hearst. Das war die Enkelin des Medienmoguls Hearst, die sich 1974 einer linksradikalen Gruppe angeschlossen und an Banküberfällen und Terrorakten mitgemacht hat. Die war allerdings vorher genau von dieser Gruppe entführt und missbraucht worden und daraus ergab sich dann so eine Art Stockholm-Syndrom. Didion dagegen verzichtet auf diese oder eine andere Art von Motivation, warum Marion eben Terroristin geworden ist. Also das bleibt im Roman eine Leerstelle, außer dass sie so ideologische Sprechblasen aufsagt. Also da entsteht dann so eher der Eindruck, ein Mädchen, das aus solchen wohlhabenden, dysfunktionalen kalifornischen Umständen kommt, ja, die ist ja prädestiniert für den Terrorismus. Also psychologisch bleibt das doch recht dürftig bei Didion.
Sie klingen eh nicht so ganz begeistert von diesem Roman und seiner Neuübersetzung. Ist Didion doch eine bessere Essayistin als Romanautorin?
Ja, also würde ich schon sagen, also ihre Erzählweise, die verweigert sich eben herkömmlichen Erwartungen von Kohärenz und das ist eine gewollte Zerfahrenheit, aber die überträgt sich eben leider doch auch auf das Lektüreerlebnis und viele Situationen finde ich wirken doch etwas ausgedacht oder nur flüchtig skizziert. Die Autorin führt die Figuren sehr vor, so dass ich zumindest als Leser dann auch nicht so viel Anteilnahme für sie aufbringen konnte. Also tatsächlich ist sie als Essayistin besser, aber der Roman bietet schon also ein sehr suggestives Zeitbild und er hat starke Szenen und wirklich, also sie war ja eine dolle Stilistin und hat brillant geschriebene Passagen und das ist eben auch sehr gut übersetzt von Antje Ravik-Strubel. Ich würde sagen, zwei Punkte prägen ihren Stil. Das ist die an Hemingway geschulte Lakonie und ebenso ihr ganz eigenwüchsiger Sarkasmus und beides vermittelt sich eben durch Antje Ravik-Strubels Übersetzung sehr gut.
Wolfgang Schneider über Joan Didions Roman Wie die Vögel unter dem Himmel aus dem Englischen übersetzt von Antje Ravik-Strubel und erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. 336 Seiten hat es und es kostet 23 Euro. Ein Dialog zwischen den Religionen scheint wichtiger denn je. Ein Projekt, das der Zentralrat der Juden initiiert hat, versucht genau das, den Austausch zwischen Juden, Muslimen und Christen zu fördern. Titel Shalom Aleikum. Und in dieser Denkfabrik ist jetzt ein neues Buch erschienen, das heißt Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland. Also gerade in einer Region der Republik, in der viele Menschen konfessionslos sind und die AfD mancherorts stärkste politische Kraft ist. Ronny Arnold hat in Leipzig zwei Mitautoren des Buches getroffen und mit ihnen über Glaubensspuren in Ostdeutschland gesprochen.
Grüßchen, schön, dich in Persona zu sehen.
Ja, geht mir eben. Hallo.
Darf ich?
Ja.
Ja, haben dich schön gemacht.
Ich auch.
Das erste persönliche Treffen, das erste Mal tatsächlich gemeinsam in einem Raum und nicht nur online zusammengeschaltet. Igor Matwiez, wie Asim Semisoglu, ist die Freude darüber anzusehen. Der Leipziger Muslim Semisoglu hat den Hallenser Juden Matwiez in seinen kleinen Arbeitsraum an der Uni Leipzig eingeladen. Matwiez hat ein noch druckfrisches Exemplar des Buches dabei, an dem sie beide mitgewirkt haben. Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland.
Ganz vorne gibt es irgendwie so Übersichten, wie groß tatsächlich die religiösen Gemeinschaften sind in den ostdeutschen Bundesländern. Das ist eine der ersten Seiten, die gleich kommt.
Oh.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass Sachsen-Anhalt verhältnismäßig so großen muslimischen Anteil hat.
Mhm. Tatsächlich, abgebildet an den aktuellsten Zahlen aus 2019, zeigt die Übersicht 2,66% muslimische Religionsangehörige an der Gesamtbevölkerung Sachsen-Anhalts. Daneben 15% Christen und 0,06% jüdische Gemeindemitglieder. So ähnlich sehen die Zahlen in ganz Ostdeutschland aus. Beiden hier am Tisch ist klar, egal wie man die Gewichtung interpretiert, die Atheisten, also Konfessionslosen, sind im Osten deutlich in der Überzahl. Und Juden wie Muslime, selbst in der Summe, sehr wenige.
Es wird in dem Buch deutlich, wir sind in Ostdeutschland in einer Minderheitenposition. Und natürlich ist es eine Hoffnung, die ich in mir trage, dass je mehr wir die Gemeinsamkeiten herausstellen zwischen muslimischen, jüdischen Communities, dass da eigentlich gleiche Herausforderungen vor uns liegen, wir einfach in unserer sehr kleinen Zahl doch insgesamt stärker werden, wenn wir uns nicht nur auseinander differenzieren.
Es war doch Kästner, der sagte, tu Gutes und rede darüber. Letztendlich können wir nur das machen und hoffen, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht. Und es ist sicherlich für Menschen, die sich mit vielleicht unseren Identitäten identifizieren können oder ähnlich sind, können ein Zeichen, dass sie nicht alleine sind. Und zum anderen kann es vielleicht ein differenzierteres Bild über die Lage geben und dazu führen, dass manche Köpfe aufgeklärter sind.
Aufgeklärter, aber worüber? Zum einen, dass es kein unbedingt leichter Weg ist, im atheistisch geprägten Landstrich zwischen Görlitz und Greifswald seinen Glauben einfach zu leben und zu erleben. Als mindestens herausfordernd wird das im Buch beschrieben, teils analytisch-soziologisch, teils sehr nah dran, etwa an den Lebenswelten von Leonid, Sultan und Elsa. Alle drei dieser noch jungen Gläubigen beschreiben anhand eines Fotos, welcher für sie religiös wichtige Ort darauf zu sehen ist. Für Leonid ist es die Leipziger Brodyr-Synagoge. Diese ist von früher 21 existierenden Synagogen und Glaubenshäusern die letzte bestehende und aktive Synagoge in einer Stadt mit gut 600.000 Einwohnern. Sultan beschreibt einen Waldweg in der Dölauer Heide, für den jungen Muslim ein spiritueller Ort am Stadtrand von Halle, an dem er gut in sich kehren, nachdenken und von weltlichen Geschehnissen abschalten kann. Elsa wiederum zeigt den Eingang zum Gemeindehaus der Friedenskirche in Radebeul und erzählt von der für sie inspirierenden Veranstaltung BLUB, kurz für Bibel lesen und bequatschen. Bei diesen Treffen habe sie auch mal kritisch über ihre christliche Religion nachdenken können. Diese kleinen, aber sehr wertvollen Einblicke zeigen religiöse Lebensrealitäten in Ostdeutschland. Im Buch wird so durch ein selten geöffnetes Fenster geschaut. Eine Herausforderung sei das im Osten, aber durchaus auch eine Chance. So sieht es Asim Semisoglu, der 2011 aus Hessen zum Studieren in den Osten ging.
Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Südhessen geblieben wäre, die Begegnungspunkte gehabt hätte zum Dialog. Bin da in jeder Hinsicht dankbar und zufrieden, dass ich diese vielen Berührungspunkte hier im Osten hatte und habe.
Ein weiterer dieser vielen Berührungspunkte in Ostdeutschland ist ein politischer. Die aktuellen Wahlerfolge der AfD in einzelnen Kommunen. Natürlich sei das auch Thema in den jüdischen wie in den muslimischen Gemeinden, sagen Igor Matwiez wie Asim Semisoglu. Für Dimitri Belkin, den Leiter der Denkfabrik Shalom Aleikum, ein wichtiger Grund, gerade jetzt mit dem Buch Glaubensspuren konkret auf Ostdeutschland zu schauen. Weil 2024 in 3 von 5 ostdeutschen Bundesländern neue Landesparlamente gewählt werden.
Und anstatt zu sagen, wir wiederholen den politisch-publizistischen Lärm rund um Ostdeutschland, Ostdeutsche gut, schlecht, AfD hin oder her und was wählen die Menschen, dachten wir, wir werfen jetzt einen sehr empathischen, sachlichen Blick auf diese religiöse Landschaft in ostdeutschen Ländern.
Sagt Dmitri Belkin von der Denkfabrik Shalom Aleikum über das neue Buch Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland, erschienen beim Verlag Hendrich und Hendrich. Bücher sind ja immer noch beliebte Geschenke an Weihnachten und viele Buchhandlungen machen in den Wochen vor dem Fest mehr Umsatz als im Rest des Jahres. Danach ist dann erstmal Durchatmen angesagt, vermutlich, oder auch das Umtauschen geht los. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt mit Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm im hessischen Borken verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Lehmann.
Guten Morgen nach Berlin.
Wie ist es bei Ihnen? Kommen jetzt schon Kunden heute Vormittag und tauschen um oder haben Sie die alle so gut beraten, dass sie nichts umtauschen müssen?
Naja, beraten haben wir die eigentlich schon sehr gut, nur es kann halt schon mal passieren, dass dann das Buch doppelt auf dem Tisch liegt. Da haben wir dann immer mal das Problem, dass bei uns so im ländlichen Raum das Umtauschen ein bisschen einfacher ist und dann wird es bei uns umgetauscht. Aber das hält sich dann heute also erstmal in Grenzen. Mhm. Und ja, da muss man einfach durch. Wir wissen, wie das ist.
Die drei Bücher, die Sie für uns ausgesucht haben, könnte ich mir vorstellen, kann man alle drei gut so zwischen den Jahren jetzt lesen. Womit wollen wir anfangen?
Ja, dann fangen wir doch gleich mit dem Krimi an.
Ja, genau. Der heißt Die Schuld, die man trägt. Und das hat so ein Autorenduo, was sehr erfolgreich ist, geschrieben. Michael Jort und Hans Rosenfeld. Was machen die beiden richtig?
Das ist halt dieses klassische skandinavische Stil, gerade so in der Krimi-Richtung. Und der Kommissar Sebastian Bergmann ermittelt halt jetzt schon das 8. Mal. Mittlerweile ist ja auch seine Tochter mit eingestiegen, die Vanja. Und sie braucht dann jetzt mal Unterstützung vom Vater, weil bei diesem Fall extra die Ermittlung von ihrem Vater gewünscht wird. Und das ist halt sehr spannend zu lesen. Und gerade so diese Skandinavier haben einfach einen ganz anderen Stil, Kriminalliteratur zu schreiben, wie jetzt wir die Deutschen, wenn man dann Andreas Franz hat oder den Fitzek, das sind halt einfach andere Stilmittel, die sie haben.
Und wenn Sie sagen, die haben schon den 8. Band jetzt geschrieben, dann ist einem das ja auch ganz vertraut. Das hört sich so an, als ob Sie die alle gelesen haben und die dann schon so ein bisschen zu Ihrer Krimi-Familie gehören.
Ja, natürlich. Also jedes Mal ist es so, dass man spannend erwartet, dass der nächste kommen soll. Und gerade bei uns Buchhändlern, wir sind dann immer etwas skeptisch, ob denn jetzt der Folgeband genauso spannend ist von einem Autoren wie die Vorläufer. Und hier ist es wirklich so, es ist wieder grandios und kann man nur, wie es immer so schön heißt, 10 Sterne für geben und die optimale Literatur zwischen den Jahren.
Also ein toller Krimi, Die Schuld, die man trägt von Michael Jort und Hans Rosenfeld, erschienen beim Rowohlt Verlag. Wer es nicht so mit Krimis hat, für den haben Sie auch was eher Humoriges von Tommy Jau, der ist Autor, Satiriker, schreibt auch fürs Fernsehen. Was macht denn dessen Humor aus?
Dessen Humor macht aus, dass es einfach aus dem Leben gegriffen ist. Es gibt da eine Geschichte, da geht es um eine bekannte Doppelkeksrolle und auf einmal sind da jetzt, ist da viel, viel weniger Inhalt. Statt 500 Gramm vielleicht nur noch 450 oder 400. Und hat er immer mal das Talent, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ja, warum ist denn das so? Und das ist nicht nur bei Butterkeksen so, sondern das ist dann auch mal bei der Margarine, die wir dann kaufen. So dieser Klassiker, was halt wirklich auch jeden manchmal so bewegt und einem gerade in solchen Situationen, wie wir jetzt haben, wo wir nur schlechte Nachrichten hören, einfach so man denkt, ja genau so ist das. Man ärgert sich über die kleinsten Dinge, aber man muss es wirklich mit Humor nehmen.
Und das macht er offenbar gut, der Tommy Jaud. Man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy, neue, gute Laune Stories, heißt sein Buch bei Fischer Scherz erschienen. Und dann haben Sie noch den neuen Roman von Bernhard Schlink ausgesucht, Das späte Leben. Da steht der Tod vor der Tür. Ist das eine schwierige Lektüre?
Was heißt schwierige Lektüre? Also für mich ist es sowieso klar, der Tod gehört zum Leben dazu und je mehr man sich damit auseinandersetzt, je einfacher ist es, wenn es dann wirklich mal soweit ist. Und hier ist es einfach so, dass eine Perspektive sich halt ändert. Der Hauptperson bekommt mit 76 Jahren die Diagnose Krebs und hat eine ganz junge Frau an seiner Seite und einen 6-jährigen Sohn. Und wie sich dann wirklich durch die Diagnose oder durch diese Mitteilung einfach die Lebensperspektive ändert. Man hat dann einfach Kleinigkeiten kommen dann eher in den Vordergrund und einerseits möchte man alles mitnehmen, noch alles erleben, aber wie gesagt, selbst der Blickwinkel ändert sich dann.
Und Bernhard Schlink hat ja so einen ganz nüchternen Stil, möchte ich fast sagen. Der kann wahrscheinlich so schwere Themen dann doch noch mit einer gewissen Leichtigkeit erzählen.
Genau, und diese Leichtigkeit, dass es halt ganz normal ist, dass man in so einer Situation ist und wie man damit umgeht. Es ist ja auch ein Thema, was immer sehr totgeschwiegen wird, was aber meines Erachtens halt ganz in Anführungsstrichen normal ist.
Also Das späte Leben, das so heißt der neue Roman von Bernhard Schlink und der ist beim Diogenes Verlag erschienen und ist einer der 3 Empfehlungen von Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm in Borken. Vielen Dank, Frau Lehmann, und alles Gute für Sie.
Ich danke auch und die besten Wünsche für 2024.
Das wünsche ich Ihnen auch. Bis bald.
Danke.